Aber ich hatte damals, wie gesagt, einen guten Kontakt zu Helmut Kohl. Und ich habe Frau Weber, seine Sekretärin, gebeten, einen Termin nochmal. Wir hatten uns regelmäßig getroffen, aber ich musste schnell was entscheiden. Er hatte mich kommen lassen. Ich habe gesagt, Herr Bundeskanzler, wir müssen das machen, aber ich gehe nicht schnell genug. Und sagte er, gut, was wollen Sie? Ich habe gesagt, können Sie nicht der ganze Aufsichtsrat von Ford empfangen einmal und erklären, dass das die Politik der Regierung ist? Das würde mich unterstützen. Der alleine, die schieben die Schuld auf mich und sagen, du musst den Kanzler beeinflussen.
Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils.
Mein Name ist Carsten Arndt. Herzlich willkommen zum zweiten Teil mit meinem Gast Daniel Gödewehr. Wenn ihr die Folge in der letzten Woche verfolgt habt, wisst ihr, dass seine Karriere nicht ganz typisch für die Autoindustrie verlaufen ist. Und vielleicht sind es gerade diese unkonventionellen Impulse, die manchmal fehlen, wenn es darum geht, eine Branche zu transformieren und in die Zukunft zu führen. In der heutigen Folge reden wir über die Mobilität im Allgemeinen, damit einhergehende Verantwortung in der Gesellschaft und was denn zum Beispiel Elon Musk so dazu beizutragen hat. Hier ist für euch mein Gast, der ehemalige Automobilmanager Daniel Gödewehr.
Wenn die Mobilität gefährdet wird, dann ist ein Produkt auch von Unnutz. Hat mir Unrecht. Das erleben wir heute in den letzten Covid-Jahren. Kein Auto mehr, dann kommen das Fahrrad, da kommen die Tretroller mit Elektro und so weiter. Da sieht man, dass hunderte von Möglichkeiten möglich sind. Dann habe ich gesagt, gut, da muss mich darüber mich Gedanken machen, so weiter. Also Fester war wichtig, Klöbhoff Rohn war wichtig und das hat mich dazu geführt, die Geschichte zu versuchen mit Elektro und mit Hayek. Und das war bei VW ein paar Jahre später. Dann, das weiß man weniger, ich hatte einen sehr guten Kontakt zu einem damaligen Wirtschaftsminister der Bundesrepublik, und zwar Martin Bangemann. Mhm. Und wir waren per Du, selten war ich per Du mit ihm. Und er sagte immer, du musst mit mir das und so, gut, egal. Dann geht er zu Kommissar nach Brüssel unter Delors. Und als er da war, hatte er fast jede Woche ein Gespräch mit mir. Er sagt, komm nach Brüssel, wir müssen über diese ganze Geschichte, von denen wir geredet haben in Bonn, über diese Mobilitätsprobleme und so weiter. Ich habe viele Sachen vergessen oder nicht erwähnen wollen. Mein Versuch mit der Bahn, ein Verbindungssystem zu bauen und so weiter. Dann habe ich nur kurzer Sinn. Dann sage ich, dann möchte ich wahrscheinlich in die Richtung Elektro gehen. Das war Ende 80, Anfang 90. Aber ich muss das gut vorbereiten. Und ich werde nie vergessen, ich habe gesagt, Martin, Elektro kann ich, und damals war ich schon in die Richtung VW. Ja, ich war in dem ersten Phase VW, war noch Einkaufsvorstand, Einkauf und Logistik, bevor ich Vorstandsvorsitzender wurde. Dann habe ich gesagt, aber Elektro, Martin, hören Sie jetzt zu, geht nur, wenn wir alle mitmachen. Mhm. Wir VW alleine kann ich die Firma nicht alleine dahin bringen. Denn die Marketingleute, diese unnötigen Leute oder anderen werden sagen, ja, und dann was machen wir, wenn die anderen nicht folgen? Da haben wir uns Investitionskosten zu Last gemacht. Ich habe gesagt, nein, ich rede von, die Industrie muss mitmachen, denn das Problem Versorgung, Elektrosäulen können wir nicht lösen, das muss die Politik lösen, die Politik muss die Infrastruktur machen und wir können nicht Elektro in Deutschland bauen, wenn die Franzosen und die Amerikaner weniger. Die Japaner hatte ich kein Problem, weil ich wusste, dass Toyota schon lange daran gearbeitet hat. Mhm. Später kam der Prius in 98. Und ich wusste, dass das kein Thema war. Und wir wussten als VW damals, dass einige chinesische Firmen sehr viel dem Thema Batterie unterwegs waren. Build Your Dream und so weiter. Das hatten wir. Aber damals wollten wir mit unseren Verbrennungsmotoren China total besetzen und haben ein bisschen zu schnell vergessen, dass die Chinesen, geschickt wie sie sind, schon im Hinterhof über etwas anderes arbeiteten.
Wir reden über welches Jahr? Anfang der 90er?
Ja, ganz Anfang der 90er. Okay. Anfang der 90er. Und dann hat Delors, der Franzose war, auch vor kurzem gestorben, hat mich eingeladen. Ich habe gesagt, Herr Bangemann, sagen Sie Herr Delors, ich komme, aber ich möchte mit anderen Kollegen, da kam der Chef von BMW, mit mir und der Chef von Peugeot, damals Frankreich, Peugeot Citroën, ein Erbsenzähler, er hatte so einen Haufen Papier und wir wollten ein loses Gespräch führen, konnte er nicht, der musste immer auf Akte 12 und so weiter. Und dann hat uns Herr Delors, der kluge Mann, in Le Restaurant Le Cygne, werde ich nie vergessen, auf dem alten Marktplatz in Brüssel eingeladen und hat gesagt, ja, Herr Gödewehr hat mich angesprochen und möchte, dass wir uns über die Zukunft der Autoprodukte unterhalten. Ich rede von 91, 92. Ja. Und ich bin bereit, ich verstehe seine Argumente. Wir haben ein Umweltproblem, das zurzeit noch nicht akzeptiert wird, aber auf dem Weg ist, das war überwiegend Luftprobleme. Noch nicht so krass Verstopfung von Straßen. Das war noch nicht so, das ist später gekommen. Also weg mit den Autos in den Innenstädten so weiter. Aber alles war strömungsweise in eine Richtung. Wenn man einfach die Antennen rausgefahren hat, konnte jeder vernünftiges Kind verstehen, es passiert etwas. Und wir sind dann mitten im Sturm. Wir sind im Auge des Zyklons. Ja. Und wir müssen was tun. Und am Abend erkläre ich, was ich meine. Ich habe gesagt, wir können, aber wir müssen gemeinsame Batterieherstellung produzieren für Europa. Denn wir können nicht alleine VW, alleine BMW noch weniger, weil die zu klein waren, aber B, die Versorgung für Elektro, das muss nicht getankt, aber aufgeladen werden. Das muss auch von den Behörden jeweils pro Land und möglicherweise, das muss harmonisiert sein. Nicht, dass jeder seine eigene Steckdose, werde ich nie vergessen, das ist passiert bei der Einführung. Jede Tesla hat andere Steckdosen als bei Audi, Audi andere Steckdosen als BMW und so. Alles war diskutiert und der Delors war wirklich begeistert. Er hat gesagt, ich kann nichts machen, aber ich kann eines versprechen. Wenn ihr Automobilindustrie in jeweiligen Ländern mit ihren Behörden, wenn sie eine Einigung finden, dass das die Zukunft der Produktion von Auto ist, dann mache ich auf höchster Ebene Europa mit und das wird alles harmonisieren, werde ich nie vergessen. Wir haben uns nicht mehr gesehen. Dann bin ich zurück und der Einzige, den ich als stillschweigend ein totaler Unterstützer hatte, war Karl Hahn.
Der damalige VW-Vorstandsvorsitzende.
Ja, sicher. War mein Chef. Ja. Ich war Vorstand für Chef für die Volkswagen-Sparte und er war Konzernvorstand. Ja. Er wusste, dass ich machte. Und dann habe ich gesagt, dann machen wir doch, fangen wir an mit Hayek. Nie hat er gesagt, Blödsinn. Mach das.
Also Hayek, der damalige Swatch-Chef, aber die
Hayek war die Industrie Swatch. Der hatte die Uhrindustrie gerettet.
Ja.
Es ist gekommen durch eine komische Geschichte. Einmal ruft mich der Chefredakteur von Spiegel, der damals mich bei Ford mit dieser "Ich kann mit Autolimit arbeiten" belastet hat, aber Gott sei Dank. Ruft mich an und sagt, ah, Herr Gödewehr, übrigens, wir waren gestern für ein langes Gespräch, also Spiegelgespräch bei Hayek in Zürich. Und er hat uns gebeten, Kontakt mit Ihnen aufzunehmen. Er ist mit Ihrer ganzen Philosophie völlig einverstanden und glaubt, dass ihr beide, Sie als, damals, das war VW, und er als Swatch, schon ein Schwergewicht, ja, weltweit, dass Sie zusammen Wege finden können. Da bin ich Flugzeug direkt nach Zürich. Werde ich nie vergessen, in dem Büro von Hayek war eine große Tafel und jeder wollte unentwegt zeigen, was er. Und nach einer halben Stunde haben wir gesagt, also Nick Hayek hat man gesagt, Daniel, wir arbeiten, wir machen das. Da habe ich gesagt, gut, dann komme ich zurück, spreche mit Professor Seifert und sage ihm, wir müssen einen Versuch machen. Etwas, damit wir auch der Europäischen Union erzählen, dass wir auf dem Weg sind und vielleicht die anderen anregen, so in die Richtung zu gehen. Also Metall wurde von einem alten Freund von mir, von Renault, der Chef von der größten Metallindustrie in Frankreich, wurde vorbereitet. Chassis, also Karosserie, alles, hatte alles als vorbereitet. Der Motor wurde von Hayek in der Schweiz. Der Motor existiert noch. Und die Größe und so weiter war ein bisschen zwischen nicht ganz Golf und nicht ganz Polo dazwischen. Mhm. Wir wollten nicht unbedingt etwas machen. Hayek hätte lieber kleiner, was wie ein kleinen Wagen für Stadt und Alten. Na, sollte natürlich ein Mix sein. Mhm. Aber wichtig war, und das waren vier lenkbare Räder mit integrierten Elektromotoren. So, und dann kamen natürlich andere Ereignisse. Herr Dr. Hahn geht von VW, es wird ein Nachfolger gesucht, dann lassen wir diese ganze Episode und dann wird Herrn Piëch Vorsitzender und ich bin Stellvertreter des Vorsitzenden des Konzerns und gleichzeitig Vorstandschef von VW. VW war damals 80% des Ganzen, ne?
Da waren ja noch nicht so viele Marken, waren VW, Skoda, Seat, Audi.
Ja, ja, da, also das ja, war, das war alle, alle anderen Marken, Bentley und so weiter,
war noch nicht da.
Wurden da danach gekauft in der Euphorie der 2010. Und das hat der Piëch sehr gut gemacht, denn ich hätte, wenn ich im Traum für manchen Albtraum Chef geworden wäre, hätte ich diese Marken wahrscheinlich nicht kapiert, dass das die Zeit dafür ist. Mhm. Wissen Sie, das ist immer das Thema. Henry Ford sagte, der Vater von dem Henry Ford, mit dem ich zum Wiener Schnitzel regelmäßig war, hat immer gesagt, richtige Zeit, richtige Person ist es wichtig für die richtige Aufgabe. Wenn die richtige Person für die richtige Aufgabe, der Chef von VW hat als Aufgabe, richtig, der Chef eines Großunternehmens, zur falschen Zeit kommt, wird das zur Katastrophe führen. Und wenn ich, nehmen wir an, wenn ich Chef von VW geworden wäre, Anfang 90, 93, statt Herrn Piëch, hätte ich die Firma zu große Schwierigkeiten geführt. Weil ich meine Grundeinstellung nicht unbedingt geändert hätte und ich hätte nicht diese Welle von Reichtum, von Großwerden und so weiter nicht kommen sehen. Keiner hat das kommen sehen. Aber ein Piëch hat das hervorragend gemacht. Der hat dadurch Einkäufe gemacht, die natürlich heute für eventuell zu Last geworden sind, aber man kann nicht für 100 Jahre recht haben. Ne? Mhm. Aber für diese Zeitperiode von 20 Jahren war er absolut ideal dafür. Und er hat die Betriebskassen, die Kassen von VW so gefüllt, dass VW auch in den turbulenten Zeiten von heute sich noch einen Weg ohne große Sorgen suchen und finden kann. Und ich wünsche mir, finden wird. Aber damals war die Entscheidung richtig. Und er war der Richtige dafür. Und er hat das gut gemacht. Punkt. Aus. So. Und jede Diskussion, als ich meine Biografie rausbrachte, werde ich nie vergessen, eine große Zeitung Deutschland hat mich angerufen und gesagt, wo sind die großen Auseinandersetzungen mit Herrn Piëch? Ich sage gesagt, ja, ich schreibe nicht ein Buch, um irgendwo mich zu rächen von etwas, was nie stattgefunden hat. Mhm. Außerdem, das interessiert Sie, aber die Leser einmal und dann nie wieder. Schreibe ein anderes Buch. Und alles, was passiert ist oder nicht passiert ist, interessiert mich und keine anderen. Mhm. Ich hatte gute Zeit bei VW. Das war für mich der Gipfel eines Lebens, was ich mir nie als Jugendliche in Reims gedacht hätte, bei VW einer der zwei Großen zu sein. Wenn man mir das damals gesagt hätte, wo mein Vater Hausmeister in einem Großunternehmen war, hätte ich gesagt, ihr wollt mich ja so veräppeln. Mhm. Ja? Mhm. Nie. Und das war für mich Ich war glücklich. Ich war in meinem Leben in jedem Job wirklich glücklich. Aber wie ich versucht habe zu erklären, ich habe durch meine Gedankengänge versucht, immer mehr Einfluss aufzunehmen auf die Entwicklung der Produkte, für die ich verantwortlich war. Und das habe ich nicht genug gemacht, weil ich nie, wissen Sie, wenn Sie stellvertreten, Sie sind nur Stellvertreter. Sie sind nicht der Erste. Der Erste mit dem Ruf, den zum Beispiel ein Pirsch hatte, konnte sich alles leisten. Hm. Ja, ich hätte als Erste nicht so viel Macht ausüben können, weil ich einfach ein normaler Arbeiter der gehobenen Klasse war, aber nicht anders. Ich war nicht Mitbesitzer von Porsche und mein Großvater war nicht Erfinder von dem Coccinell und von dem Käfer. Das ist eine andere Welt. Und der war richtig da. Und der hat auch gemacht, was er konnte. Und er hat das gut gemacht, Punkt aus. Ich war nicht neidig. War nur traurig, denn ich glaube, ich hätte mit ihm sehr gerne als Ergänzungsstück etwas gebracht. Aber wollte er nicht. Also es gibt Menschen, die wollen allein sein. Ja, das ist gut, das ist in Ordnung. Nein, nein. Und Hayek hat, nachdem ich ihm gesagt habe, das geht nicht mehr, dann hat er das verkauft an Mercedes und das wurde der Swatch, was ein Smart, was ein anderes Auto war, als wir vorgesehen hatten. Mhm. Ja. Das war völlig anders. Ja. Wissen Sie, ich rede über Mobilität. Für mich und diese Phase, Ende 80, Club of Rome und so weiter und VW, war für mich das Phänomen Mobilität so entscheidend. Wenn Sie einen kurzen Rückblick auf die Geschichte der Menschen sehen, die Mobilität haben wir erworben, als der Mensch erectus wurde, auf den hinteren Beinen gelaufen ist. Da hat er angefangen, nicht mehr von Bäumen zu springen, aber mobil auf der Erde zu sein. Diese Zeit ist 2 Millionen Jahre alt. Wie lange ist er mobil auf den Beinen geblieben? Der ist geblieben bis heute, aber mobil ohne Hilfe, ohne was anderes, hat er fast 2 Millionen Jahre gelebt, hat er einen großen Teil der Welt zu Fuß erforscht. 6000 Jahre vor heute, vor unserer Zeit, hat er angefangen mit dem Pferd, ein Animal, ein Tier zu zähmen, das zu einer großen Hilfe für die Mobilität geführt hat. Vor 6000 Jahren, 2 Millionen auf Füßen, auf Beinen und 6000 Jahren. 2000 Jahre später, 4000 vor unserer Zeit, hat er das Rad gefunden. 2000 Jahre nachdem er das Pferd gezähmt. 2000 Jahre später das Rad, volles Rad. 1000 Jahre später die Römer, ein Rad, mit Löchern und so weiter, völlig normal. Dann kam Kutsche und so weiter. 1000, fast 2000 Jahren war die Stärke des Transport nicht mehr als 16 Pferde, 2, 2, 2, 2. Dann kommt Ende des vorletzten Jahrhunderts, Anfang des letzten Jahrhunderts, wir reden von 100 Jahren, Ich komme von 2 Millionen über Mobilität. Diese Mobilität hat 2 Millionen Jahre gedauert.
Okay, Leute, es ist eigentlich ganz einfach. Wer Reality-TV mag, ja, und jetzt tut nicht so, ich weiß, ihr guckt das auch. Also, wer Reality-TV mag, der wird diesen Podcast hier lieben. Denn, Achtung, neuer Podcast von Visavi und Max-Richard Lessmann. Die beiden, die haben ihre Kräfte gebündelt und gemeinsam eine Insel geschaffen, einen sonnigen Safe Space, eine schwimmende Oase, könnte man sagen, für all die Menschen, deren Herzen bei Reality- und Trash-TV-Formaten höher schlagen. Herzlich willkommen bei Radio Island. Das ist der brandneue wöchentliche Podcast, bei dem Lotti und Max ihrer Leidenschaft für Trash-TV frönen. Sie gehen da die legendärsten Momente der Woche durch und auch die ein oder andere alte und neue Trash-Legende wird sicher mal vorbeischauen hier. Also, hört ab sofort rein. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge Radio Island. Und das, na klar, überall, wo es Podcasts gibt.
Das Auto ersetzt die Pferde Und das Problem war, die Pferde ächten mit Blut und Muskel, werden durch Pferdestärke mit Blech und Gusseisen ersetzt. Dann ist die Pferdeanzahl nicht mehr limitiert. Also 100 PS, 200 PS, 300 PS, 1000 PS und so weiter. Und dann hat man gesehen, dass diese im Grunde genommen wahnsinnige Entwicklung, die zu Mobilitätsverbesserung nicht geführt hat. Das ist zu Selbstbefriedigung von Entwicklungsmenschen. Aber ich bewege mich genauso gut, manchmal besser, mit einem 100 PS Auto wie mit einem 1000 PS Auto. Und die Autos mit 1000 PS wurden nicht mehr zu Autos. Die haben sich gelöst von dem Phänomen, dem Produkt Automobil. Wenn ich im Internet sehe, dass die Besitzer der ganz teuren Autos 1 Million pro Stück, ein Bugatti, ein McLaren und so weiter, meistens die Auto in ganz gesicherten Bunker in Tief London haben und nur einmal im Monat in der Nacht rausfahren mit einem Panzer vorne und hinten, dass man das Auto nicht klaut, hat das mit Mobilität zu tun? Nein, erinnert mich an eine kleine Bemerkung von Schulz. Schulz war eine Weile in den 80er Jahren Chef von Porsche, ein Amerikaner. Und einmal hat man ihm gesagt, was soll das? Solche Autos, die 300 Stundenkilometer fahren, Herr Schulz. Ja, sagt er, Sie haben nichts kapiert. Ich verkaufe kein Mobilitätsprodukt und kein Auto. Ich verkaufe ein Produkt, weil Sie vergleichen müssen mit einem Gemälde von Van Gogh oder ein Nerzmantel für meine Freundin. Eine sehr kluge Bemerkung. Mhm. Wenn man ein solches Auto wie ein Bugatti kauft, für 2 Millionen Euro, kauft man nicht unbedingt ein Auto. Und wenn einer plötzlich die Schnauze voll hat und sagt, ich will einmal richtig mit meinem 2 Millionen Euro Auto fahren, wird er ertappt bei 400 Kilometer auf der Autobahn in der Nähe von Dresden. Wolfsburg. Ja, 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 ja. Wolfsburg. Also insofern reden wir von zwei unterschiedlichen Welten. Mhm. Und die ganzen großen, teuren Auto haben mit Mobilität kaum zu tun. Oder man hat die Einstellung von Boris Becker, der einmal dazu gesagt hat, aber Boris Becker, was machen Sie mit Ihren, weiß nicht welche Marke, spielt keine Rolle. Er sagte, das ist der einzige, und ich hoffe auf Staus, sagt er. Und dann hat man gesagt, wieso Stau mit 400 PS? Sagt er, ja, aber ich kann meine Lieblingsmusik richtig hören, in aller Ruhe, ich kann mich nicht mehr bewegen. Das ist mein Wohnzimmer auf Straßen. Das heißt, man sieht, dass in den letzten 100 Jahren das Thema Auto einen anderen Inhalt gefunden hat. Mhm. Und man kommt zurück zu Mobilität heute. Umwelt kommt dazu als Belastung. Die Mobilität ist, wenn man ein, egal welches PS-Zahl, ein großes Auto hat, und die Straßen und Autobahnen sind total verstopft. Man kann doch nicht von Mobilität reden. Ja. Da ist natürlich der Zug, die Bahn und so weiter und andere Methoden. Und jetzt kommen die letzten 10 Jahre. Außerdem, ich mache nochmal aufmerksam, Mobilität 2 Millionen. Autogeschichte, also Karren, Pferdekarren ungefähr 1000 bis 2000 Jahren. Schon deutlich weniger. Automobil mit Verbrennungsmotor. Wir sind bei 110 Jahren, 120 Jahren. Wir reden schon von dem Ende. Mhm. Gucken Sie mal, wie die Welt sich entwickelt. Und heute, bevor ich kam, habe ich etwas gelesen, was mich dazu führt zu denken, diese Zyklen werden immer kürzer von sogenannten Erfindungen. Silicon Valley in Amerika fragt sich über die Zukunft des Handys, des tragbaren Telefon. Weil die glauben, dass eine neue Erfindung, die künstliche Intelligenz, ein solches Telefon wahrscheinlich obsolet macht. Das habe ich nicht gesagt. Das sagen die Leute von Apple und von Microsoft. Das heißt, hier reden wir von einem Zyklus von 20 Jahren. 2 Millionen, 6000 Jahren, 100 Jahre Auto und jetzt eine neue Erfindung, worauf keiner verzichten möchte, 20 Jahre. Hat man genug Fantasie zu verstehen, dass wir uns auf Glatteis bewegen und dass zurzeit die Entwicklungsmöglichkeit und Lust der Menschen weit übertrifft, was die alten, noch alten Strukturen dieser Welt vertragen können. Unsere Straßen vertragen nicht mehr die Situation, die wir auf Straßen haben. Unsere Städte vertragen nicht mehr die Konzentration von Auto. Paris ist dabei, anlässlich der Olympischen Spiele in diesem Jahr, ein Verbot für Autos, das ist ein Vergleich für mich übertrieben, weil das zu schnell kommt. Mhm. Sofort zu sagen, jetzt Autos weg von Paris, La Concorde, Champs-Élysées, alles zu Fuß. Ja, okay, gut, wunderbar, aber wenn ich im Rollstuhl bin oder wenn ich krank oder alt sei, ich möchte auch etwas anderes, dann nehmen Sie U-Bahn. Ja, okay, dann entwickeln sich bitte die öffentlichen Verkehrsmittel. Also alles geht aus dem Rahmen der Aufnahmefähigkeit der Menschen für neue Sachen. Und alles geht immer kürzer. Mhm. Ich sage nicht, dass die Artificial Intelligence, also künstliche Intelligenz, dass das gefährlich ist. Ich sage, das könnte gefährlich werden, wenn das so ein so wichtiges Ding wie das Telefon für Kontakt zwischen Menschen so schnell schon überflüssig machen könnte. Also es ist sehr wichtig, dass wir manchmal einen Schritt nach hinten machen, um zu überlegen, wie könnte die Zukunft aussehen. Das ist im Grunde genommen die Rolle der Industrie auch. Wissen Sie, in den 90er Jahren ist ein Spruch gekommen, ich habe ihn als Redner danach sehr oft das kritisiert. Ein Spruch, was uns viel Schaden verursacht hat. Das ist Shareholder Value. In den 90er Jahren kam plötzlich, ich war schon nicht mehr in der Industrie. Diese Shareholder Value, habe ich gedacht, ist eine katastrophale Aussage. Damit jeder versteht, wovon wir reden. Shareholder Value bedeutet, wenn du in der Industrie oder Wirtschaft tätig bist, hast du nicht als Hauptziel die Befriedigung von Bedürfnissen von Menschen, aber nur die Befriedigung von Rentabilität von Aktien, von Aktionäre. Shareholder Value bedeutet, wenn du Chef von der Firma X bist, dein einziges Ziel ist, die Aktionäre müssen sofort das Maximum an Rentabilität bekommen für ihre Investition in Aktien. Aber das ist ein Strich auf 100 Jahren von Wirtschaftssystem, wo die Aktionäre Teil der Familie Unternehmen waren, wo der Unternehmen als das Unternehmen investieren wollte, auf die Investition der Aktionäre, Unterstützung der Aktionäre zählen dürften. Die konnten sagen, unsere Aktionäre werden bei der Hauptversammlung hören, ob die bereit sind, für uns einzusteigen, für unsere zukünftige Investition und so weiter, wenn wir ein klares Plan haben. Nein, alles für die Aktionäre. Aber wo bleiben die Mitarbeiter? Wo bleiben die Kunden? Und deshalb sehen wir heute, dass die größten Firmen mit Milliarden, das ist auch ein Phänomen, was nicht mehr so en passant mal betrachtet wird, dass Musk, vielleicht können wir über Tesla kurz reden, aber
ja, sehr gerne, ja,
dass Musk plötzlich genauso viel Macht hat als der Chef eines Landes wie Amerika, Frankreich oder Deutschland. Musk, was er will. Er kauft sich ein Twitter für 40 Milliarden, verliert in wenigen Wochen 25 Milliarden und schlug das als Nebenkosten. Und sagt in die Ukraine, Sie kriegen meinen Satelliten, wenn Sie nur, wenn, was so. Ja, wo sind wir denn da? Ja. In welcher Welt sind wir geraten? Wir müssen ein bisschen aufwachen, wie man schon sagt, und sehen, so geht es nicht. Die Ordnung ist doch. Der Mensch braucht ein bisschen Ordnung. Die Natur braucht Ordnung. Die Natur hat ihre Gesetze und so weiter. Und die Menschen hatten über Jahrhunderte Gesetze und Natursysteme organisiert. Jetzt nicht mehr. Ja. Jetzt macht jeder, was er will. Tesla, Musk. Was halte ich von Musk, wenn wir schon so weit sind? Was ist Klugheit? Ich weiß es nicht. Geschickt, würde ich bei ihm sagen. Er ist sehr geschickt. Und ich gebe zu, er schickt Raketen in die letzte muss noch ihre Probe fertig haben. Das ist noch nicht so weit, aber der hat schon toll. Nehmen wir Tesla, der Rest interessiert mich. Wobei, im Punkto künstliche Intelligenz sehr viel investiert. Und das ist das Ganze ist nicht ungefährlich. Also wenn er ist doch derjenige, der zurzeit das letzte Implant im Gehirn von Menschen finanziert hat. Ja. Implant im Gehirn, ins Gehirn eines Menschen, um seine Zitterkrankheit oder egal, ein Problem hat zu lösen, wunderbar. Das ist wie jede Erfindung. Es hat eine gute Sonnenseite und eine Schattenseite. Jetzt reden wir nur von der guten Sonnenseite, wie das Auto. Das Auto, das kann ein Krankenwagen sein und das kann ein Verrückter, der in Gegenrichtung auf der Autobahn zu einem Unfall führt und 15 Menschen tötet. Es gibt beides. So. Und das Problem ist, der Mensch ist dazwischen, sagen, damit der Zweite so viel Unsinn baut, werde ich Regeln einsetzen. Das wird nicht gemacht. So, egal. Dann das Thema mit den Regeln ist so, dass man sagt, er hat finanziert, damit einige Krankheiten gelöst werden, dass die Menschen weniger leiden. Wunderbar. Ich möchte trotzdem das Recht haben zu sagen, und wenn das in der Hand eines anderen Menschen landet, der auch implantiert. In Deutschland darf man das sagen. Es waren Zeiten, wo man das sich hätte vorstellen können. Und die Steuerung dieses Implantat wird von völlig anderen, gesunden oder verrückten Menschen gemacht. Mhm. Wo landen wir hier? Mhm. Dann empfehle ich unsere Zuhörer ein wunderschönes Buch von Aldous Huxley. Huxley ist ein Schreiber von der Autor aus England, der Anfang der 70er Jahre eine schöne kleine Welt, ja. Das muss man wieder lesen. Ja. Muss man wieder lesen. Huxley hat Ende der 60er Jahre in Kalifornien ein Interview gegeben. Die habe ich noch vor ein paar Wochen gehört. Kann man im Internet finden. Ja. Aldous Huxley, 68, glaube ich, Kalifornien. Und er wird gefragt, Herr Huxley, als Sie dieses Buch eine schöne kleine Welt geschrieben haben, und dann hat er sofort unterbrechen und er gesagt, ja, aber ich hatte vorgesehen, dass was da beschrieben wird, erst in 300 bis 600 Jahren passiert. Und dann sagt er, wir sind 68, ich habe das Buch in 31 geschrieben und es fängt dann schon stattzufinden, in 30 Jahren. Ich reagiere auf solche Sachen. Ich sag mir, sind wir alle total verblendet oder verrückt geworden? Ja, was er schreibt, dass man, natürlich hat man noch nicht Implantat ins Gehirn, aber in seinem Buch hat er eine Wunderpille, um die Menschen gefügig zu machen und ruhig zu machen. Jeder muss jeden Morgen so eine Pille. Er fühlt sich wohl, er schwebt auf Wolken. Und die 10, die oben regieren, machen, was die wollen mit diesen Menschen. Wir sind nicht weit davon, ne? Also Chaplin, Modernzeit und so weiter. Aber man sieht, dass wir in eine Richtung gehen, wo alles sich auf Händen von immer wenigeren Menschen konzentriert und die anderen sind verloren. Was passiert? Tesla. Musk entwickelt nicht Tesla. Er findet nicht Tesla. Man muss auch sagen, es gibt Menschen, die glauben, der hätte alles erfunden. Er hat eine Firma aufgenommen, hat sich beteiligt in Amerika, die ein Tesla entwickelt hatten, nach dem Namen dieser amerikanischen Alt-Tscheche da. Das Produkt existierte schon. Was er gemacht hat, ist marketingmäßig das hervorragend weiterzuentwickeln. Mhm. Erfunden hat er nicht. Und als er in einem Interview sagte, ich bin fast vor Wut geworden, ich bin nicht da, um Geld zu machen, ich bin da, um Probleme zu lösen. Ja, Sie lachen. Ja. Ich könnte auch lachen, aber ich könnte lieber weinen. Man glaubt ihm sogar. Er möchte Probleme lösen. Mit einem Tesla 1100 PS, 0 auf 100 in 2 Sekunden oder 0,19 Sekunden. Und 300 Kilometer schnell, welche Probleme löst er? Er löst Probleme von Verrückten, die darauf achten. Und dann komme ich zurück, wenn uns die Zuhörer folgen können, zu der Bemerkung, kann ich mit einem Tempolimit leben? Waren Sie die Verbindung, die Brücke zwischen diesen 0,1? Ich habe damals gesagt, ich kann mit einem Tempolimit lösen aus einem einfachen Grund. Und ich habe damals dem Journalisten, den zwei Journalisten gesagt, waren Sie schon dabei bei einem Crashtest in einem Automobilunternehmen? Nein. Ich habe gesagt, sollten Sie einmal erleben. Ein Crashtest bei VW, bei Ford, bei GM, bei wird nie über 70 Stundenkilometer gemacht, weil danach alles explodiert. Wenn Sie ein Auto bei 120 Kilometer gegen die Wand oder so schräg, dann bleibt nichts übrig. Da können Sie Airbag und alles, da können Sie vergessen. Wir entwickeln die besten Sicherheitselemente eines Autos. Bremsen, Chassis, Knauschzonen, Stabilität, alles. Für Geschwindigkeit, die bis 70 schon nötig sind. Wenn Sie aus einer Garage rausnehmen, das ist die 0,1, um auf 100 zu kommen, ne? So, und ein Kind geht rüber, was können Sie denn bremsen? Das geht nicht. Also insofern, wir müssen schon, und wenn Sie mir sagen, damals, ja, aber wenn man die, das war das Argument der Automobilindustrie, wenn man die Geschwindigkeit limitiert in Deutschland, wird Deutschland nicht mehr gezwungen sein, die besten Automobile der Welt zu bauen. Ja, was ist das für ein Argument? Das war ein Blick nach Amerika. Amerika hat Geschwindigkeitseinschränkungen seit ewig. Ja. Und da glaubt ein deutscher Ingenieur, Amerika baut keine guten Autos. Ja, das ist nicht so gut wie Deutschland, gebe ich zu. Aber Frankreich baut keine schlechte, Italien keine schlechte und so weiter. Und Engländer auch nur. Und alle haben Geschwindigkeitseinschränkungen. Nein, das Problem ist eine falsche Diskussion in Deutschland. Wenn ich und heute noch, die Regierung ist nicht in der Lage zu sagen, 130 auf unsere Autobahnen. Damit geht unsere Industrie nicht kaputt. Die hat schon andere Sorgen zurzeit als die Geschwindigkeit. Entschuldigung, es ist völlig andere Probleme. Zurzeit ist man dabei, die traditionelle Industrie der Deutschen zu ersetzen durch die chinesische. So, und Tesla ist im Grunde genommen in diese Schleuse reingekommen, Anfang 2000, und wurde im Grunde genommen unterstützt, indirekte Weise, 10 Jahre später. Wissen Sie, durch wen?
Durch den Dieselskandal.
Durch Greta Thunberg.
Und Greta Thunberg, na klar, aber da kam vieles zusammen gerade.
Ja, Thunberg hat wie keine andere Großsitzungen in der Welt die Welt dazu bewegt, über die Zukunft der Welt und der Menschheit nachzudenken. Man kann denken über sie, die ist Rechtsextremist, die ist Linksextremist, ist mir wurscht. Ich weiß in vielen Sitzungen über Umweltprobleme, Club of Rome und so weiter. Thunberg hat es geschafft, in jedem Menschen in den Kopf reinzusetzen, wenn wir nicht darauf achten, werden wir eine furchtbare Zukunft erleben. Oder eine schlechtere als früher. Was immer bis jetzt anders war. Die Zukunft war immer besser als die Vergangenheit. In vielen Hinsichten. Jetzt fängt es an, anders zu werden.
Wahre Geschichten. Echte Liebe. Darum geht es im neuen Podcast True Love der beiden Journalistinnen Lynn und Leo. Die beiden kennt ihr vielleicht schon aus dem erfolgreichen True Crime Podcast Mord auf Ex. Und jetzt erfinden sie ein neues Genre, True Love. Es geht um wahre Geschichten über Freundschaft, Familie und die ganz große Liebe. Unter anderem geht es um Bonnie und Clyde, Kaiserin Sissi und Prinzessin Diana, aber auch um einen Jungen, der seine Mutter am anderen Ende der Welt sucht. All diese Geschichten haben genauso viel Spannung und Emotionen wie jeder True-Crime-Fall. Aber hier gibt es dazu noch ganz viele warme Gefühle. Ab jetzt gibt es jeden zweiten Freitag eine neue Folge True Love, überall, wo es Podcasts gibt.
Und nur in den letzten 20 Jahren. Und dann ist er auf diese Bewegung geritten, der Musk, und hat gesagt, ich bringe die Lösung. Aber seine Lösung ist eine Lächerlichkeit. Ein Tesla löst das Problem nicht, weil dann Tesla im Grunde genommen viel zu schnell ist, viel zu groß, nicht zu groß, aber sein Cybertruck. Ja, sicher, man kann nur lachen. Ja. Gucken Sie mal, der hat schon weiß nicht wie viele Bestellungen.
Ja.
Natürlich, es gibt Menschen, die schwimmen im Geld heutzutage und die möchten ein Cybertruck von ihm haben. Und der andere Punkt ist natürlich, diese Elektrobewegung wurde ohne Nachdenken wirklich zu schnell eingeführt. Sie haben das bemerkt, hätten wir, aber spielt keine Rolle, im 90 angefangen, ernsthaft darüber zu denken, denn bei VW wollte ich nicht alles Elektro machen, ich wollte eine Linie machen, der Rest als 50-50, sagen wir mal, aber wir hätten stufenweise das gemacht. Nein, jetzt kommt alles auf einmal und jetzt hat man nicht über die Versorgung von, Sie wissen, Lithium ist einer der Probleme. Früher hatten wir das Problem mit dem Erdöl in Arabien oder Russland. Darunter leiden wir heute und Amerika. Und wir haben in 1973 bitter erleben müssen, wenn Arabien ein Problem mit Israel hatten, dass wir plötzlich auf Autobahnen in Deutschland zu Fuß gehen mussten. Da hat man gesagt, nie wieder.
Ja.
So. Aber man weiß, dass mit dem Erdöl zu Ende können. Da haben die Araber kapiert und machen schon völlig andere Investitionen. Jetzt kommt mit dem Elektrobatterieproblem diese spezielle Erden und Lithium. Ja, kann man nicht in jeder Zeitung jeden Tag sagen, Lithium, das ist 80% Kongo.
Wo die Chinesen die Schürfrechte haben.
So, wer bohrt da die Erde in Kongo? Die Chinesen. So, Lithium muss zu einem Püs, also eine...
Zu einem Chip.
Ein Chip.
Ja.
Muss in Chip verarbeitet werden für die Batterie. Wo werden die Chip? Zu 100% in China. So, jetzt sieht man die Reaktion der Politik. Ja, Moment, aber die Chinesen, die sind gut in Elektro... Man darf nicht vergessen, China hat immer noch 83 Automobilhersteller. Wir sehen nur die Spitze des Eisbergs hier. Die können anrollen, BYD und so weiter und anderen. Dann China, wir werden die Autos, wieder die Europäische Gemeinschaft, wir werden die Autos aus China anders besteuern. Ja.
Niemals. Niemals.
Wenn wir das machen, wird China sagen, okay, da besteuern wir mal die Lithium, die Chips und die Batterie.
Und eure Autos auch, die wir
importieren. Und eure Auto benutzen unsere. Es ist.
Dann war's das.
Was mich, Sie sehen mich ein bisschen aufgeregt, aber der allgemeine Menschenverstand ist aus der Politik weggegangen. Mhm. Weil die noch nach den alten Kriterien der Ordnung arbeiten. Es gibt Gremien, die richtig nachdenken, die Vorschläge machen, die umgesetzt werden. Diese Sequenzen existiert nicht mehr. Heute haben wir Sachen, die sehr schwer für den normalen Bürger nachzuvollziehen sind. Geschweige denn für die Chef von Großunternehmen. Manchmal frage ich mich, würdest du das besser machen heute, wenn du 30 Jahre jünger wäre und weiß es nicht. Es ist so schwer heute. Es ist so schwer. Ich möchte das als ein bisschen als Wermutstropfen auf diese meine pessimistischen Aussagen bringen. Aber es ist heute sehr schwer, weil diese ganze Verbindung und Verständnis der Komplexität der Probleme, es passiert zurzeit in Frankreich, ich bin immer noch ein Franzose, das Problem mit den Landwirten. Vor 40 Jahren 2 Millionen Landwirte in Frankreich. Vor 40 Jahren. Heute 180.000. In Frankreich bringt sich jeden Tag in Frankreich ein Landwirt um. 360 Suizide voriges Jahr. Diesmal sind die Deutschen unterwegs, weil das auch mal reicht. Heute sind sie in Brüssel, alle, Polen, Deutschen, Franzosen, um etwas zu retten, was nicht mehr zu retten ist. Vielleicht eine kurze Geschichte aus meiner persönlichen Erfahrung, das ist, was Sie wollen. Warum sage ich nicht mehr zu retten ist? Weil die Landwirtschaft, die wir noch kennen, hat ihren Platz nicht mehr. Das ist nicht mehr möglich zu Landwirten wie früher. Außerdem durch die Globalisierung. In einem meiner Bücher hatte ich damals eine von Globalisierung zu Lokalisierung geschrieben. Das ist vor 15 Jahren. Ich sage, irgendwann werden wir feststellen, dass wir wieder lokal alles zurückholen müssen. Diese schnell Bangladesch-T-Shirt, die wir für 1 Cent in Bangladesch hier 20 € verkaufen, irgendwann hört das auf. So. Aber wissen Sie, damals, das war immer, man sieht die Sachen, die sich entwickeln, glaubt, dass man die Macht hat, dagegen was zu tun, unter dem Motto, es wird nicht so passieren. Aber es passiert fast alles, auch die schlimmsten Prognosen. Ja. Und wir sind dafür nicht vorbereitet, weil die Politik nur noch Sonnenschein verkaufen will. Oder überhaupt keine Entscheidung trifft, wenn ich den Spiegel lese heute, die deutsche Regierung wäre nicht in der Lage, irgendwelche vernünftige, ich weiß es nicht, ich verfolge das zu wenig, ich lese nur vielleicht die falsche Zeitschrift, ich weiß es nicht. Aber das ist in Frankreich dasselbe. Ja. Die Politik als solche ist wirklich überfordert. Ist wirklich überfordert. Und deshalb umso wichtiger, verantwortungsvolle, gesellschaftlich verantwortungsvolle Wirtschaftsmanager, die nicht nur an das Auto. Ich dachte, als ich kam heute Morgen zu unserem Gespräch, wie hat man die Automobilindustrie. Ich war Chef, aber die Macht war in der Forschung und Entwicklung. Mhm. Nicht beim Marketing, nicht beim Vertrieb, nicht bei Finanz ein bisschen, aber deshalb hat VW das auf den Punkt gebracht damals. Die Forschung- und Entwicklungszentrum in VW heißt die Valhalla.
Habe ich auch schon mal gehört, stimmt, ja.
Die Valhalla, ja. Sagt alles. Ja. Das ist der, wo die wichtigsten Leute, die Götter, sich immer getroffen haben. Mhm. Die Valhalla. Und die Valhalla ist in BMW, in Mercedes und so weiter. Die Ingenieure haben noch die Macht und lassen sich auch nicht von eigentlich weniger gebildeten Menschen wie Vertriebsleute und so weiter das sagen. Das ist das hat sich kaum verändert. Ich sehe das. Sonst würde ein Musk nicht ein Cybertruck bringen. Das offensichtlich das ist Spielerei. Lumi ist das letzte. Das Lumi habe ich gesagt. Lumi ist ein Marke aus Kalifornien von null entstanden. Bringt in den nächsten Monaten ein Auto mit fast 1800 PS, 330, 350 Stundenkilometer schnell.
Aber ein sauberes Elektroauto, oder? Komplett CO2-neutrales Elektroauto.
Elektroauto 100%.
Ja, dann ist doch sauber. Ist doch
ja,
toll.
Ja, bitte mal. Das heißt, wir haben das Problem Mobilität nicht gelöst. Ne?
Wissen Sie, was mir ein paar Mal während unseres Interviews gekommen ist, warum Sie, glaube ich, vielen Kollegen und auch Aufsichtsräten Angst gemacht haben? Sie hatten Ideen, die wahrscheinlich viel Geld gekostet hätten, die Firmen nicht unbedingt finanziell nach vorne gebracht hätten. Gleichzeitig sagen Sie aber, Ihnen ist Geld egal. Und ich glaube, die meisten Manager, die Entscheidungen treffen müssen, denen ist einfach ihr Geld und ihre Provision so extrem wichtig. Die sind so geldgetrieben und diese Millionen Provisionen, die kriegen,
ja,
das ist natürlich, das beeinflusst die Entscheidung extrem. Und bei VW ist natürlich nochmal eine ganz andere Situation, die ich absurd finde. Nämlich die Politik, die eigentlich vielleicht so Leitplanken vorgeben soll. Inzwischen gibt die Politik ja genau Technologien vor, obwohl die gar keine Ahnung hat. Aber die eigentlich ja so Leitplanken vorgeben sollten, wo vielleicht die Unternehmen sich dran entwickeln sollen, ist natürlich bei VW ad absurdum geführt, weil die Politik, also das Land Niedersachsen,
beteiligt
ist. Ja. Wir sind Shareholder und sollen eigentlich was vorgeben, was vielleicht dagegen geht und wo die dann nicht mehr so viel Geld rausziehen.
Ja, heute ist das ein bisschen anders, weil die Familie Porsche-Piëch natürlich die Mehrheit hat.
Ja, na klar, ja.
Aber es ist auch etwas, ich glaube, die Balance war gut, als ich da war. Niedersachsen hat sich wenig eingemischt, hat nicht dafür gesorgt, dass die Arbeitsplätze behalten bleiben. Das war die Hauptsache für, ich könnte noch mal tausenden Sachen erklären, die das beweisen, aber war nur interessiert an Arbeitsplätze. Mhm. Als Carmen wackelte, Güdeberg, kannst du uns helfen, Carmen, wieder ein paar Produktionen von Golf und so weiter. Mhm. Es gibt, das war das Thema, heute ist das nicht mehr, heute ist die Struktur, es gibt einen Familienbund, eine Porsche Holding mit VW drin, mit der Mehrheit, dann Niedersachsen und dann ein bisschen die anderen. Es ändert sich nicht durch die Struktur an der Tatsache, dass diese oder andere Struktur sich mehr kümmern sollte um, ich bin im Mobilitätsgeschäft als im Industriegeschäft, das muss sehr viel Geld rauswerfen. Es sei denn, man könnte, und man kann, wenn man will, beweisen, dass wer nicht, um bei der Automobilindustrie zu bleiben, wenn man sich nicht mehr um das Thema Mobilität kümmern will, dann wird man als purer Automobilhersteller aussterben. Denn das ist, wir sind am Anfang eines gefährdeten Spezies. Ist noch nicht weg, aber man spürt, dass etwas, wie gesagt, die Politik dabei geht mit Verboten, Ukasen und so weiter. Kein Auto in den Stadtzentren, wenn es geparkt wird, ist das teuer. Tempolimit in der Schweiz, es gibt ganze Städte, die auf 30 reduzieren und so weiter, aber die haben keine Industrie. Ja? Und die anderen, man hat geglaubt, die mit ihrem Elektro, was hat Elektro damit, das nicht gelöst. Es ist nur eine Verschiebung des Problems. Außerdem, es gibt auch Tausenden von Problemen, die wir beim Elektro erwähnen könnten. Ne? Aber egal, bleiben wir dabei. Nein, ich glaube, die große Kurve, der große Trend wäre, lassen wir da das Produktauto, wie man das immer gedacht haben. Wir sind nicht LVMH, das heißt der reichste Mann Frankreich, der nur im Luxusbereich ist.
Bernard Arnault.
Hm. Er ist natürlich 200, 300 Milliarden schwer. Genießt das und steht dazu. Aber da habe ich Verständnis, weil er sagt, es gibt eine obere Stufe von nicht mehr Millionär, Millionär ist gar nichts, Milliardäre, Millionen sogar in der Welt. Diese können sich alles leisten und wollen auch alles sich leisten wollen. Insofern, ich bin in dieser Sparte, will nicht teuerste Champagner, teuerste Handtaschen, teuerste Ding. Er will jetzt, ich weiß nicht mehr, eine der, ja, das ist eine Zeitschrift, die er kaufen will seit gestern. Und steht dazu und sagt, ich bin im Luxusbereich, Christian Dior und so weiter. Dafür gibt es nicht nur 100.000 wie vor 50 Jahren, aber 100 Millionen, die sich das leisten können und als Erinnerung auch sich leisten wollen. Und beweisen auch, ich beweise, dass ich zu der obersten Gruppe der Gesellschaft gehöre, indem ich ein 330 Kilometer, Stundenkilometer schnelles Auto kaufe und nicht ein Auto, was 100 PS und so weiter. Ein Dacia kann sich genauso viel bewegen wie ein Bugatti. Mhm. Aber keiner kauft einen Dacia, der in London in dem Bunker sein Auto versteckt. Das ist klar. Aber was Mobilität angeht, es ist sogar das, ist die Dacia mobiler als das andere. Das andere darf ich ja nicht. Sonst kriege ich einen Kratzer sofort, kostet 20.000 Euro je Kratzer und so weiter. Also insofern, man redet von völlig etwas anders. Und wenn ein Produkt sich von seinem ursprünglichen Sinn entfernt, das ist eine Regel, irgendwann wird er vom Aussterben bedroht. Es muss in der Sparte, wo dieses Produkt entwickelt wurde, sobald die Designer Stühle in den 50er Jahren entwickelt haben, worum man nicht sitzen konnte, weil das so unbequem war, das war ein pures Blödsinn, sind diese Marken verschwunden. Aber komischerweise 50 Jahre später erinnert man sich an den Namen und das wird in Auction, Rares für Bares, plötzlich für 1000 Franken statt 50 verkauft. Aber es gibt einen Namen, den ich vielleicht nochmal erwähnen möchte, den kaum welche kennen. Er heißt Leopold Kohr. K-O-H-R. Dieser Leopold Kohr ist ein Wissenschaftler aus Österreich des letzten Jahrhunderts. Ich glaube, er ist gestorben in den 90er oder 80er. Kohr hat etwas gesagt, was ich immer in den 80er, kannte ich seine Schriften schon, durch Club of Rome, sehr richtig gesagt hat. Er hat gesagt, wenn etwas nicht mehr funktioniert, der Grund ist, dass etwas zu groß geworden ist. Aus dieser Analyse von Kohr ist Small is Beautiful geworden. Aber Small is Beautiful ist rein theoretisch schmeichelhaft. Man sagt, ja, das stimmt. Aber keiner will das kaufen. Und Kohr hat mehrmals gezeigt, dass an vielen Beispielen Fahrzeugbau, besonders in dem Immobilienbau, großen, sind ganze Städte, die gebaut worden sind, die nie mal bewohnt worden sind. Und er hat daraus diese Logik herausgefunden, wenn etwas nicht mehr richtig stimmt, da gucken Sie sich, wo etwas zu groß geworden ist. Wenn das Auto zu groß geworden ist, SUV, 2,8 Tonnen und so weiter, da will heute die Stadt die nicht mehr haben, weil das zu groß ist und zu schwer und so weiter. Wenn Sie auf der Autobahn statt zweispurig auf sechsspurig gehen, ist das ein Monat nach der Eröffnung des neuen Autobahn voll schon. Auf den sechs Spuren. Das ist, und Sie haben so viel Land dafür in Anspruch genommen. Ja. Und Sie haben die Staus nochmal schlimmer geworden. Also es gibt einige Sachen, wenn man bereit ist, sich Zeit zu nehmen. Ja, ich bin alt. Und Aragon ist ein Poet, ein Dichter von Frankreich, die im letzten Jahrhundert gelebt hat. Und man hat ihn gefragt, was ist da, da hat er ein Gedicht darüber geschrieben, was ist alt werden? Er hat gesagt, 7 Meilenstiefel anziehen und sich Zeit geben.
Ja, das ist ein guter Satz.
Das heißt, ich könnte, wenn ich wollte, aber ich brauche es nicht mehr. Warum soll ich meine 7, warum muss ich über die Berge laufen, sich schön mal aufwärts und abwärts genüsslich zu laufen und zu gehen? Das ist alt werden. Wir sind in einem fast persönlichen Gespräch, also ziemlich viel. Würde ich etwas heute anders machen? Nein. Ich würde genauso machen mit, ja, ich bin ein bisschen traurig, dass ich nicht mehr durchgesetzt habe. Aber ich habe schon einiges. Die Tatsache, dass Sie kommen und sagen, ja, man hat von Ihnen seit Jahrzehnten nichts mehr gehört oder weiß, zeigt schon und bringen ein Buch und so weiter, zeigt schon, es, vielleicht ist das ein Kern, was, und ich gar nicht der Einzige, aber schon in dieser Industrie ziemlich ein bunter Hund, ja, das ist klar, ein Paradiesvogel, was für mich immer ein Kompliment war. Gibt es Schöneres in der Welt der Luft als Paradiesvogel? Also, nein, es gibt, die Welt ist so organisiert. Du gehörst, du hast dich entwickelt zu der Kategorie Mannschaft Blau, 100 Kilo Gewicht, mit diesem Rahmen von Verantwortung. Bleib bitte dabei. Geh nicht darüber. Das ist sehr wichtig. Einer, der über die Grenzen seines eigenen Tun-Können und Verantwortungsbereich geht, ist sehr schnell konfrontiert mit, manchmal mit Neid, Eifersucht, ich weiß nicht, oder Hass, oder, und sagt, nein, was macht er da? Denn Gödewert, du bist in der Automobilindustrie von dieser Industrie bezahlt, du hast eine Verantwortung, bitte nicht. Das Thema Mobilität ist ein anderes Thema. Ah, wer kümmert sich drum? Ah, wissen wir nicht. Also gut. Also insofern, als Politiker wäre ich total gescheitert.
Ich weiß nicht. Sie wären vielleicht nicht gewählt worden, aber als Politiker wären Sie
ja,
vielleicht
genau,
gut gewesen.
Ja, ja. Nein, man sieht heute. Ja. Die Premierministerin Frankreich hatte mich damals, als ich bei VW war, ganz kurz eingespannt für... Sie hatte eine ganz gute Idee. Ich hatte sie auch dafür gewonnen, gesagt, die Ausbildung, das Ausbildungssystem Deutschland in der Großindustrie ist das Beste der Welt, das duale System. Und Frankreich schwimmt in sehr oft wie ein Schmetterling von einem System zum anderen. Und ich hatte Leute aus Frankreich, Akademiker, Rektoren und so weiter, eingeladen, mit der Unterstützung der Premierministerin, nach Wolfsburg. Damit sie sich anschauen, wie hier zukünftigen Ingenieure, Facharbeiter ausgebildet werden in Unterstützung des Staates, aber auch mit den Investitionen von VW, von den Sie kennen das System in Deutschland. Mhm. Wenn man gut investiert in guten Maschinen für die Lernende, dass die nicht auf alten Sachen lernen und dann nicht mehr wissen, wohin. Also das funktioniert perfekt. Und dann am Ende dieses Besuch, der oberste Rektor Frankreich wollte mit mir ein Vier-Augen-Gespräch führen. Da habe ich akzeptiert. Dann waren wir beide in meinem Büro. Und dann sagte Herr Gudewer, Sie sind noch Franzose, oder? Ich habe gesagt, ja, wollen wir uns in Deutsch unterhalten, oder? Nein, ich spreche kein Deutsch. Ich sage, was soll diese Frage? Ja, nun, was sollen wir hier machen? Ja, ich habe gesagt, ich glaube, Frankreich sucht nach einer besseren Lösung für die Ausbildung seiner zukünftigen Facharbeiter. Ich glaube, Deutschland hat die Lösung. Wir sind in Europa, warum sollen wir nicht mit Deutschland versuchen zu lernen, wie man das in Frankreich besser machen kann? Sagt er, wir haben aus Deutschland nichts zu lernen. Ah, ich habe gesagt, gut, dann, wenn Sie zurückkommen, sagen Sie der Premierministerin, dass Sie nicht interessiert sind. Nein, sagt er, aber es gibt auch sachliche Argumente. Natürlich haben Sie gesehen, die Geräte, die Sie für die Lehrlinge zur Verfügung stellen, sage ich, ja, das sind die besten, die modernsten, denn sobald die fertig sind in einem Jahr, sind die Geräte noch nicht alt genug, um verschwinden zu müssen. Die werden auf diese Geräte weiter ihr Wissen umsetzen können. Also Deutschland hat da sehr vernünftig gearbeitet. Deshalb sollte man ihn, schaffen wir nie. Ist nie was geworden. Und die Premierministerin ist ein Jahr später auch
gegangen worden.
Also es ist alles kompliziert. Man sieht das heute mit Situation politisch in Ukraine. Gucken Sie mal, wie plötzlich Frankreich und Deutschland sich wieder total trennen.
Ja.
Ich verstehe, weil ich beide Seiten gut kenne.
Ja.
Aber die Franzosen verstehen das nur wenig. Sie sagen nur, man sagt, Herr Scholz hat sofort gesagt, nein, kein Bodentruppen. Aber natürlich bin auch dagegen. Bin auch nicht dafür, dass man Putin freispricht für was er getan hat. Aber es gibt immer andere Lösungen. Europa ist auch, wir haben gesagt, also das System Mobilität mit Auto ist auf der Kippe. Aber nicht vergessen, das hat auch damit zu tun, aber auf der Kippe ist auch das Thema Europa, wie es ist.
Ja.
Ist nicht einfach.
Man
muss aufpassen, dass nicht plötzlich Deutschland, und ich habe Verständnis dafür, Deutschland hat eine andere Erfahrung mit dem Krieg als die Franzosen. Die Polen auch eine völlig andere Erfahrung.
Ja.
Dass plötzlich Deutschland und Polen sich nicht mehr mögen, wäre eine Katastrophe.
Ja.
Und die Ukrainer, die machen nicht alles richtig auch. Also wenn man alles liest und durch die Zeilen und so weiter. Es ist alles komplizierter geworden und das wird, unsere Schwäche ist so tief, dass Putin zurzeit eher auf dem Weg ist, am Ende zu gewinnen als zu verlieren.
Mit dem starken Partner, kann man fast sagen, China an der Seite. Ne?
Also wenn man weiß nie, wer zum Beispiel eine Trump sagt, also ich will noch mehr die Europa unterstützen, was machen wir denn?
Ja.
Nein, die Welt ist, unsere Weltordnung, wie es ist und wie sie steht heute, ist zurzeit, sagen wir mal, Fragezeichen.
Ja.
Dass dann gut funktioniert, ich habe versucht hier zu erklären, wie die Sequenzen immer kürzer werden.
Ja.
Und die Demokratie ist auch in dieser Situation mit der Suche nach einem anderen System konfrontiert zu werden.
Und die Demokratie ist auch eher ein kurzer Abschnitt der Weltgeschichte.
Ja, sicher.
Also das ist fast, geht fast Hand in Hand mit der Automobilwelt.
Ja, ja, man kann alles miteinander verbinden.
Darf ich noch zwei Fragen, dann sind wir auch fertig.
Ja, ich bin fertig, ja.
Ja?
Oh. Ja. Ich habe viel zu viel.
Nein.
Für jemanden, der nicht sprechen wollte, gucken Sie mal.
Ja, habe ich Glück gehabt. Nein, eine Sache, Sie haben, um das nochmal zu untermauern, und da haben Sie sich, glaube ich, auch, oder mussten Sie so ein bisschen die Politik in Form von damals noch Helmut Kohl ins Boot holen. Sie haben bei Ford den ersten serienmäßigen Katalysator eingeführt.
Na, liegst du gerade wieder auf dem Sofa und schaust Fußballspiel um Fußballspiel, aber irgendwie fühlst du nichts mehr? Das muss nicht sein, denn jetzt gibt es Copper TS. Nein, kleiner Scherz. Obwohl, nicht ganz so kleiner Scherz. Copper TS gibt's wirklich. Es ist ein neuer Fußballpodcast von mir, Tommy Schmidt, in dem ich einmal in der Woche über alles rede, was mich zum Thema Fußball und der aktuellen Fußballsituation so interessiert. Das mache ich aber nicht alleine, sondern mit einer Person aus meiner ganz persönlichen Fünferkette, die immer wieder wechselt. Bestehend aus Dr. Turi Knag, Ex-Nationalspielerin, Jana Wosnitzer, Sportjournalistin, Gregor Rühl, Fernsehautor, Terence Boyd, Stürmer beim 1. FC Kaiserslautern, Christoph Kramer, Weltmeister. Mehr muss man dazu doch nicht sagen. Und ich habe aber auch immer mal wieder wechselnde Interviewgäste, die so kommen. Es war schon Mats Hummels zu Gast, es war Fabian Rehse zu Gast, Jonas Hector, Fabian Scher von Newcastle United, aber auch Paul Kalkbrenner und Tom Kaulitz. Wer war da alles dabei? Also, vielleicht kann ich dir irgendwie den Spaß am Fußball zurückbringen. Hör doch mal rein, Copper TS, immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt.
Katalysator?
Ja.
Oh, das war auch eine Geschichte.
Oder?
Ja, das war mit Helmut Kohl. Katalysator war der Verkehrsminister Zimmermann, auch ein CDU-Mann aus dem Süden. Und mit dem Katalysator in den 80er Jahren war das Phänomen Ford, eine amerikanische Firma in Deutschland, mit Sitz in Amerika, was Katalysator seit 40 Jahren schon hatte, konnte in Deutschland Katalysator nicht einführen. VW konnte, weil die mit Export in Amerika die Erfahrung auf VW-Produkte aus Amerika Katalysator einzubauen, wie BMW und Mercedes. Also ein totale verkehrtes Bild. Man hätte erwartet, Opel und Ford machen das links. Aber umgekehrt, die Deutschen konnten. Da kommt die Solidarität, VDA und so weiter. Man kann nicht Ford entfallen lassen. Mach ich kurz. Dann bekam ich einen Hinweis aus Amerika. Sorgen Sie dafür, dass der Kanzler uns nicht zwingt, Katalysator einzuführen. Man muss verstehen, die meistens obersten Schichten damals Amerika wussten nicht ganz genau, wo Deutschland lag, geschweige denn Italien und Kroatien. Und Deutschland ist weniger als Kalifornien. Das war für sie weit weg. Man glaubt manchmal, also die Welt kennt Deutschland. Ja, nicht der Chef von Ford in Amerika kennt Deutschland, aber wer ist schon der Kanzler Deutschland? Das ist kein wie ein Gouverneur in irgendwo in den Rocky Mountains. So, aber ich hatte damals, wie gesagt, einen guten Kontakt zu Helmut Kohl und ich habe Frau Weber, seine Sekretärin, gebeten, einen Termin nochmal. Wir hatten uns regelmäßig getroffen, aber ich musste schnell was entscheiden. Er hatte mich kommen lassen. Ich habe gesagt, Herr Bundeskanzler, wir müssen das machen, aber ich gehe nicht schnell genug. Und sagt er, gut, was wollen Sie? Ich habe gesagt, können Sie nicht der ganze Aufsichtsrat von Ford empfangen einmal und erklären, dass das die Politik der Regierung ist? Das würde mich unterstützen. Der alleine, die schieben die Schuld auf mich und sagen, du musst den Kanzler beeinflussen. Die kennen die Verhältnisse in Europa nicht. Ja, kenne ich, er kannte das. Ja. Also unklug war Kohl sicher nicht. Ja. Und auch noch sehr menschlich und sehr angenehm, muss ich sagen. Da habe ich sehr schöne Diskussion, Erinnerung mit ihm. Dann mache ich durch mein System und sage, das nächste Treffen kann stattfinden mit dem Kanzler der Bundesrepublik an dem Abend, 5 Uhr in Bonn und so weiter, Kanzleramt. Oh ja, machen wir schnell. An dem Tag sind wir alle eingeladen, oh, sitzen Sie. Kohl kennt seine Macht und kommt erst eine halbe Stunde später, gut, das ganze Europage von Ford sitzen zu lassen, sozusagen. Dann kommt er und füllt so voll den Raum mit seinen 100, weiß nicht wie viel Kilo, statt Geheimnis.
140 vielleicht?
Und setzt sich hin. Konnte kein Englisch. Und fängt an zu reden. Und spricht mit Übersetzung 1,5 Stunde. Über Gott und die Welt, über Gorbatschow, über das und das. Keiner wagt, ihn zu unterbrechen. Ne? Normal. Und ich war am Ende der Tisch als kleiner Sprotze aus Köln. Und dann sagte er, jetzt, meine Herren, ich habe alles so gesagt, darf ich Sie fragen, ob Sie Fragen haben? Gibt es etwas, wo ich behilflich sein kann? Da stellt einer, glaube ich, ich weiß nicht, eine Frage total daneben. Dann mache ich schnell ein Papier und sage, please, Catalyst. Und dann geht das zu Phil Caldwell, der war der Chef damals, und sehe, dass mein Papier verschwindet, ohne dass er das aufmacht. Dann stehen wir auf und dann noch dazu, das hat mir wahrscheinlich nicht geholfen, aber der hat anders gedacht, der steht, ich sehe noch in der Ecke des Saals, 25 Amerikaner da. Und dann sagt er, ah, übrigens, das wurde sofort übersendet, dieser Mann da, Ihr Vertreter in Köln, die lassen Sie mir so lange, wie ich will, im Schatten des Kölner Doms, werde ich nie mehr. Echt gut. Ich weiß nicht, ob das Grinsen oder was auf den Gesichtern war, aber sicher keine große Freude. Und ich bin sicher, dass einigen schräg Denkenden gesagt habe, Gödewehr hat den Kanzler dazu gebracht, zu sagen, damit er Blödsinn, er konnte wohl, er hat mich gemocht, ja, aus vielen Gründen, und er hätte, er war so, einmal war ich da mit ihm, da hat gesagt, ah, gibt es heute eine, ich empfange den UNO-Vorsitzender, kennen Sie ihn? Ich habe gedacht, nein. Da sagt er, komm, bleib hier. Ich muss nur vor den Fahnen und dann zurück und dann gehen wir ins Büro zurück. Und dann sind wir zurück. Und dann, als wir wieder in unseren Büros in Köln waren, am nächsten Tag, da warten wir offizielle Sitzungen fürs Geschäft. Ich habe gewagt zu fragen, ich habe gesagt, also ich habe einen Termin bei dem Kanzler der Bundesrepublik, das hat nicht jeder, um eigentlich nichts zu erreichen, weil keiner die Frage gestellt hat. Welche Frage? Ich habe gesagt, wir waren da, um das Thema Katalysator zu diskutieren, dass Sie bei Ford es nicht wollen. Ah ja, gut, okay, gut. So, was ist der nächste Tagesordnungspunkt? So ist es. Aber das sind schöne Erinnerungen, ganz lustig.
Sind Sie eigentlich für so staatliche Förderung, wie es bei der Elektromobilität der Fall war, um das so anzutreiben, also die staatliche Förderung der Elektromobilität, sind Sie Befürworter von sowas? Oder denken Sie, man hätte das Geld besser einsetzen können, zum Beispiel in eine Ladeinfrastruktur oder?
Ich habe keine Meinung dazu. Ja. Nein, ich bin auch nicht mehr so 100% am Laufenden in Deutschland. Ich lese zwar jeden Morgen überfliege den Spiegel, weil das einfach durch, aber weiß nicht immer alles so detailliert, wie ich das aus der Schweiz und so weiter oder in Frankreich. Außerdem, ich würde dazu auch schwer etwas sagen. Es ist wiederum, ich kenne der Gebiet und der Bereich der Politik nicht. Ich weiß nicht, es gibt bestimmte Ebenen, wo man mit anderen Regeln arbeitet. Und vielleicht, solange wir nicht da drin waren, kann man nicht wissen, wir haben eine Entscheidung getroffen, das gemacht oder nicht mehr drin ist. Was würde ich jetzt machen? Es ist etwas, das mir durch den Kopf nicht geht.
Ja, okay.
Ich weiß nur, es war sicher leichter vor 30 Jahren als heute. Da gebe ich zu. Es ist, die Situation von heute ist sehr, sehr schwer, sehr kompliziert und, ich wünsche nur, dass diejenigen, die zurzeit in der Verantwortung sind, den richtigen Weg. Denn wissen Sie, bei VW, um bei VW zu bleiben, also ich bin mit Blut noch drin. Es handelt sich um die Zukunft von 650.000 Menschen. Wir reden nicht von irgendwo eine kleine Mittelstand in der Ruhr. 650.000 Menschen, das ist...
Und die Familien dazu.
Aber natürlich, also das können Sie mal durch drei multiplizieren, das sind Millionen. Plus dazu...
Zulieferer,
ja. Nein, es gibt ein Problem heute und ich hoffe, dass die Kurve kriegen. Ich habe nicht den Eindruck, dass das gemacht wird, wie das wünschenswert wäre. Aber man kann nur hoffen, nicht wegen der Aktionäre und so weiter. Im Grunde genommen, die überleben das blendend. Aber für die Menschen, außerdem VW ist eine besondere Situation. Und wenn man bei VW Chef ist, dann muss man das immer berücksichtigen. VW ist Wolfsburg und Wolfsburg ist VW.
Ja.
Es gibt keine andere Stadt, bis auf Detroit in Amerika damals, die so verbunden ist mit der Industrie neben der Stadt. Detroit, als die amerikanische Industrie Probleme bekam, Ende des letzten Jahrhunderts, ist Detroit kaputt gegangen. Aber sehen Sie, ist wieder aufgeblüht. Wir haben eine Lösung gefunden. Wenn Sie VW unter einen solchen Druck setzen und VW hat Probleme, was keiner wünscht, und ich als Letzter, vernichten sie eine ganze Stadt. Ja. Denn Wolfsburg ist 100% Volkswagen. Ja. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Aber in Wolfsburg sind nicht die 650.000. Es gibt noch Speck überall rum, Gott sei Dank, ja, abzubauen. Nein, das ist interessant, würde ich sagen, wenn ich ein bisschen zynisch wäre. Interessant ist es. Aber unlösbar ist es nicht. Aber schwierig wird das. Aber ich glaube, ich kenne ihn nicht, aber ich sehe, Herr Blume, der Ex von
Porsche,
ja, scheint ein sehr ein vernünftiger Manager zu sein.
Wahrscheinlich besser als einer, der immer nur Tesla als Beispiel nimmt. Aber
rede nicht von den anderen. Aber Blume scheint ganz vernünftig einen Schritt nach dem anderen zu machen und macht das nicht schlecht. Es ist zu wünschen, denn wissen Sie, VW-Problem wäre wie der Bankenzusammenbruch in Amerika in 2008. Mhm. Der VW, man darf nicht, der Deutsche weiß das, aber der Europäer auch. VW ist mehr als eine Automobilmarke. Das ist eine ganze Institution. Ne? Mhm. Und wenn man andeuten würde, was nicht der Fall ist, VW hat Probleme, da probiert die Probleme der anderen. Es gibt auch anderen zurzeit, die sich aus dem schwierigen Weg Stellantis, muss man erwähnen, Stellantis mit Carlos Alvarez, ist jetzt auf dem grünen Zweig der Geschichte. Also die Rendite und so weiter, die Produktivität, alles. Und Stellantis, das ist immer noch ein 10 Millionen, 8 Millionen Produzenten. Ne? Fiat, Chrysler, Jeep, Peugeot, Citroën.
Dodge, Alpha.
Ja, das ist genau, ja. Das ist ja, das verschiebt sich, ja, und wir haben noch nicht den Tsunami der Chinesen, ne, das kommt noch. Bin gespannt, ich war, es ist zurzeit Automobilsalon in Genf, aber ich gehe nicht mehr zum Salon, weil ich bin gespannt, wie die das sich vorstellen, die Chinesen, ne? Als ich anfing in der Schweiz, wie ich am Anfang erzählt habe, als junger Generaldirektor, dann habe ich in Paris einmal gesagt, oh, es gibt hier Marken, die kennen wir nicht. Subaru, Nissan. Da hat man mir gesagt, ja, China, ja. Japaner können Sie vergessen. Mhm. Die müssen noch lernen, Autos zu bauen. Ne? Mhm. Aber natürlich die Schweiz, Bergen plus kein Automobilhersteller, die konnten sich alles leisten. Ne? Subaru ist unbekannt in Europa, sehr wenig, ja. Oder sehr teuer in Deutschland. Hier ist es. Jede Straßenecke sind Subarus.
Ne? Subaru, ja, stimmt, das stimmt. Herr Gödeberg, kommen wir zu meiner letzten Frage.
Ja.
Die ist ganz kurz zu beantworten. Keine,
ja, bitte,
Angst.
Bitte. Ja.
Sollte das Rohöl tatsächlich ausgehen und jeder kriegt noch mal 50 Liter, in welchem Auto und auf welcher Strecke würden Sie die verfahren?
Also 50 Liter und das ist die letzte Fahrt mit einem Verbrennungsmotor. Ist das richtig?
Wahrscheinlich, ja.
Ich könnte sagen, also ich fahre nach Canossa. Nein, aber je nachdem. Also ich würde sowieso versuchen, ich würde kein Elektro nehmen, wenn das mir nicht hilft. Aber wenn ich darf, trotz mit 50 Liter, würde ich ein Hybrid nehmen. Den Hybrid kann ich meine Strecke noch länger machen. Ja. Denn mein Hybrid, mein Verbrennungs kann dann die 50 Liter benutzen, um die Elektro. Also ich könnte eine größere Autonomie haben. Dann kann ich mir vorstellen, aus der Schweiz wegzufahren. Und dann würde ich zu meinem Sohn in Frankreich fahren, um mich zu verabschieden von dieser Welt. Denn danach will ich nicht mehr leben, ne?
Das war Daniel Gödewehr und ich persönlich hoffe, dass ich ihn noch mal wieder zu Gast haben werde, denn ich glaube, speziell sein gemäßigter Tonfall und die visionären Ideen sind das, was wir in einer etwas überhitzten Debatte, wie wir sie derzeit erleben, gebrauchen können. Ich hoffe, auch euch haben die beiden Folgen gefallen. Übrigens möchte ich euch gerne noch die Biografie von Daniel Gödewehr ans Herz legen, in der noch viele weitere Geschichten aus seinem Leben aufgeführt sind und die es wirklich lohnt zu lesen, genau wie seine übrigen Bücher. Aber die Biografie, die trägt den passenden Titel »Wie ein Vogel im Aquarium« aus dem Leben eines Managers. Findet ihr im gut sortierten Buchhandel und alle anderen Bücher findet ihr teilweise im Antiquariat, aber ehrlich gesagt, so richtig outdated waren sie nie. In der nächsten Woche hören wir uns hoffentlich wieder hier. Bis dahin eine gute Zeit und bleibt gesund.
Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.